Aber auch da gilt Führung. Und ich habe das einmal den Lehrlingen gesagt, habe ich gesagt, schaut her, ich führe jetzt euch, aber ich bin mir sicher, dass ihr auch mich führt. Das verstehen sie nicht, heute verstehen sie es, aber damals haben sie es nicht verstanden. Wieso kann ich als Lehrling einen Chef führen?
Erfolgsfaktor Vertrauen.
Wir sprechen darüber, dass Vertrauen das Fundament für unternehmerischen Erfolg ist. Grüß dich, lieber Podcast-Hörer. Wir sind zwei Unternehmer, die Bianca
und der Josef, denen der Erfolg durch Vertrauen eine Herzensangelegenheit ist. Herzlich willkommen, lieber Anton. Zweite Folge. Freue mich, dass du wieder heute bei uns dabei bist, bei unserem Podcast. Wir haben jetzt eine ganz spannende Folge gehabt, auch mit dem lieben Thomas Knapp. Du hast auch mitgehört. Was hast du denn mitgenommen aus dieser Folge für dich?
Ja, dass er ein mitfühlender Mensch ist, der Herr Knapp. Das heißt, er hat ein Gespür und er kann Menschen begeistern, bin mir ganz sicher. Das ist auch ein Erfolgsschimmer von Unternehmer, wenn man Menschen begeistern kann, wenn man es mitnehmen kann, wenn man einer Bilder im Kopf produzieren kann. Bin mir ganz sicher, dass du das auch kannst. Und ein schönes Hemd hat er auch. Das sieht aber jetzt keiner, gell?
Ja. Jetzt haben wir in der Pause über das ein bisschen so gesprochen, das Thema Mitgefühl versus Mitleid. Ja? Mhm. Wie würdest du denn sagen, ist ein Mitgefühl, glaube ich, habe ich mal so mitgenommen, ist ein wesentlicher Schlüssel- oder Erfolgsfaktor. Was macht denn das mit an und auch im Körper? Wie wirkt sich denn das aus, wenn man Mitgefühl hat?
Das Problem vorweg, Worte sind Werte. Das heißt, die Frage ist immer, was ist Mitgefühl in dem Zusammenhang, was jemand versteht unter Mitgefühl? Der Begriff Mitgefühl ist jetzt einfach einmal definiert worden, wo man gesagt hat, okay, Mitgefühl, das kommt von der, ich glaube, von der Tanja Singer sogar oder weiter zurück vom Papa von Tanja Singer, das wisst ihr nicht, wer das ist, aber das sind Neurowissenschaftler. Da spielt sogar der Dalai Lama eine große Rolle damit, wo man einfach definiert hat, Mitgefühl, das heißt, ich fühle mit dem Menschen, das heißt, ich kann mich in die Situation von dem Menschen hineinversetzen, aber ich leide nicht mit. Das heißt, wenn's dir in den Finger reinschneidest, ja, und da rinnt das Blut raus, dann leide ich nicht mit, sondern ich spüre nicht den Schmerz, sondern ich spüre das, dass das für die ungut ist. Im Sinne, durch das Mitgefühl, habe ich die Möglichkeit, mich in deine Situation zu versetzen. Ja? Ohne Leiden. Wenn ich leiden würde, dann würde es bedeuten, den Schmerz empfinde ich auch, was du empfindest. Und dann kann ich aber nicht klar denken, weil wenn man Schmerz empfindet, hat man enorm viel Adrenalin im Hirn drinnen. Der Körper baut Cortisol auf, also lauter so Botenstoffe, damit man den Schmerz aushält. Und man weiß ja das heute, dass das sogar so arg sein kann, dass jemand eine Hand verliert und nicht einmal einen Schmerz verspürt. Das ist nicht wegen dem, weil er den Schmerz nicht empfindet, sondern weil das Gehirn einfach das unterdrückt. Das kommt erst viel später. Also man kann nicht klar denken und nicht klar denken heißt, man trifft dann viele Entscheidungen. Darum ist Mitgefühl so wichtig. Ich hoffe, dass das jetzt so beantwortet
ist. Ja, und ja. Würdest du sagen, dass dieses Mitgefühl zu entwickeln eine ganz eine wesentliche Fähigkeit ist für eine Führungskraft?
Ja. Es ist nicht nur zum Führen wichtig, wobei man dazu sagt, alles ist eigentlich eine Führung, auch nicht nur Mitarbeiterführung, sondern auch Kunden führen. Ja? Sonst wird man ja vom Kunden verführt. Mhm. Das passiert auch manchmal. Ja. Und das heißt, Führung heißt immer, das ist ein Wechsel. Und zwar das spannende Thema, das kommt von Malik, vielleicht habt ihr den schon mal gehört, Malik in der Schweiz, der hat gesagt, die leichteste Führung generell, gilt für mich auch, sage ich auch immer wieder, ist Mitarbeiter führen, ist keine Kunst. Mhm. Kann jeder. Da stellt sich manche womöglich die Haare auf und sagen, Moment, das ist ja das Schwierigste. Sag ich, nein, das ist das Leichteste. Warum? Weil Mitarbeiter sind meistens unterm Chef und die müssen das tun, was ich will als Chef. Und wenn sie es nicht machen, sind sie nicht mehr da.
Und sie kriegen auch Zeit dafür, ne?
Hast und für das kriegen sie nur Zeit auch. Und der Malik hat das wieder wirklich wunderbar gemacht. Jetzt gibt es dann, jetzt sind die Führungsebenen, nennt er das. Und jetzt gibt es dann die nächste Führung, dass man sagt, einen Kollegen führen. Auf die Idee ist man noch gar nicht gekommen, einen Kollegen führen. Ja. Wenn wir jetzt da sind, wir sind jetzt alles Kollegen, aber auch da gilt Führung. Und ich habe das einmal den Lehrlingen gesagt, habe ich gesagt, schaut her, ich führe jetzt euch, aber ich bin mir sicher, dass ihr auch mich führt. Das verstehen sie nicht, heute verstehen sie es, aber damals haben sie es nicht verstanden, wieso kann ich als Lehrling einen Chef führen? Und da gibt es eine ganz einfache Sache, und zwar, wer fragt oder wer Frage stellt, der führt das Gespräch. Also wenn der Lehrling bei der Tür hineinkommt und sagt, grüß Gott, und dann sage ich wahrscheinlich auch grüß Gott zurück oder hallo, servus, grüß dich. Und wenn er mir dann die Frage stellt, wie geht's da, Herr Chef, dann führt er mich, weil ich jetzt sozusagen auf das aufmerksam gemacht werde. Und wenn dann ich sage, was geht dir das an, lieber Lehrling, und der Lehrling führt mich wieder, indem er sagt, Moment, Herr Chef, wir haben ja unsere Werte in unserem Unternehmen, da steht drinnen Mut, Wertschätzung, Team, Qualität. Was soll die Frage, Herr Chef? Führt er schon wieder. Ja. Und das wollte ich damit sagen. Das heißt, es ist ein Wechselspiel. Es ist ein tatsächliches Wechselspiel. Und das andere, was man unter Führung vielleicht versteht, ist das, eine autoritäre Person, die einfach immer Recht hat. Aber das ist keine Führung, sondern das ist im Grunde genommen einfach eine Machtposition, die ausgeübt wird, ohne zu wissen, was da tatsächlich für ein Hintergrund ist. Und das liegt uns natürlich, uns Menschen, gerne manchmal auch im Mund, weil wir dadurch schnell eine Entscheidung erzwingen können. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Entscheidung richtig ist und gut ist. Und darum braucht man ein bisschen langfristiges Denken, nicht schnelles Denken, sondern langsames Denken. Daniel Kahnemann, vielleicht schon mal gehört, der hat einfach das festgestellt, das schnelle Denken ist jenes Denken, wo man ganz einfach sofort weiß, warum und wieso. Also eins an eins, schnelles Denken, zwei, ja, langsames Denken, 593 mal 444. Da muss man nachdenken. Und diese Bewusstheit kann man lernen, dass man sagt, okay, man tut vielleicht ein bisschen mehr innehalten und ein bisschen mehr nachdenken. Und das wäre halt für unsere Zeit, wo wir momentan sind, in unserer Geschwindigkeit, was wir haben, einfach sehr wichtig. Und nicht gleich permanent Batschbumm und irgendwo reinfallen in so eine Falle.
Ja. Und hast du da einen Tipp für unsere Zuhörer? Wie du richtig sagst, wir leben schon in Zeiten, die was irrsinnige Geschwindigkeit haben, eine irrsinnige Datenflut haben. Und wenn man da nicht aufpasst und nicht bewusst ist, man ganz schnell in dieses schnelle Denken reinrutscht, wie kann man dieses langsame Denken trainieren?
Naja, das ist ja so. Das ist wie, wenn man die Frage stellt, wie kann man Klavierspielen trainieren? Ja? Der erste Erfolg fängt damit an, indem ich sage, ich möchte gerne trainieren. Ja? Das heißt, wenn ich aber sage, ich bin nicht talentiert zum Klavierspielen und ich fange mal das gar nicht an, weil das so anstrengend ist, dass ich das da komme ich gar nicht dorthin. Das heißt, jetzt brauchen wir die unterschiedlichen Levels in uns drinnen, die man verstehen lernen muss, wo sie sozusagen, was für Potenzial ich aus mir rausholen könnte. Und da braucht man Interesse. Das heißt, ich sage zum Beispiel immer wieder, es gibt ja wunderschöne Bücher schon heute, wenn man Gerhard Hütter hernimmt, also Psychologie, gibt es ja schon sehr lange, tolle Bücher. Aber das lesen immer die Leute, die es eh schon wissen.
Ja, genau.
Ja. Die anderen sollten es lesen, aber die interessiert es nicht dafür. Und deshalb müssen wir Interesse wecken.
Mhm.
Das heißt, mit Interesse und das heißt, eine Spannung aufbauen. Und da braucht man jemanden dafür. Das schafft man selber gar nicht. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit der Bindung. Wir brauchen andere Menschen, die uns sozusagen begeistern können für eine Sache. Und früher waren es halt die Eltern oder die Großmutter oder die Nachbarn, die da einfach mitgeholfen haben, damit aus dem, was worden ist. Und mir ist genauso gegangen wie auch in Thomas. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Es war einfach lässig und war super und ich war behütet und gleichzeitig habe ich mich entwickeln können und habe aus Fehlern lernen können. Und wenn ich heute zurückdenke, ich bin ja auch einmal beim Gehen, ist mir so gegangen, ich war irrsinnig botschert mit 1,5 Jahren. Ich weiß nicht, ob sie auch so botschert war als wie ich, aber ich bin dauernd umgefallen, wenn ich gehen hätte wollen. Ja. Und meine Eltern haben nicht gesagt, mein Gott, bist du blöd, Bub, dass du noch nicht gehen kannst, jetzt bist du eh schon 1,5 Jahre und kannst immer noch nicht gehen. Ja? Also die haben das nicht gesagt, sondern die haben einfach das zulassen und ich bin wieder aufgestanden, wieder niedergefallen, wieder aufgestanden, wieder niedergefallen und das hat Spaß gemacht. Und jetzt mal waren so ganz kleine Erfolge und heute kann ich wirklich gehen. Ja?
Mhm.
Und so ähnlich ist mit dem Lernen, mit der Bewusstheit, dass man sagt, okay, das darf mich interessieren, ich möchte das gern wissen und da muss man langsam anfangen. Und da braucht man jemanden, der uns sozusagen dort ein bisschen hinführt, der uns dann unterstützt. Ja.
Wäre das auch ein Idealbild von Unternehmen oder ist Unternehmen vielleicht eine zweite Chance, wo man auch diese Art von Fehlerkultur, dieses Vertrauen, was einem entgegengebracht wird, lernen kann, erleben kann, erfahren kann, wenn das vielleicht nicht so behütet ist in der Familie oder wenn man diese Erfahrungen nicht aus so einer glücklichen Kindheit machen hat können, ist das vielleicht eine zweite Chance, der Arbeitsweg und das Unternehmen?
Ja,
oder?
Es ist ja das große Thema, dass ja manche Kinder vorgeburtlich schon Probleme haben im Mutterleib drinnen durch die Widrigkeit, was eine Mutter erlebt. Zum Beispiel, wenn ich Syrien hernehme oder Ukraine oder Vergewaltigungen, Diskriminierungen, wo die Mutter wir sind ja, bevor wir auf die Welt kommen, mit der Mutter ja absolut mit der Nabelschnur verbunden. Das heißt, alles, was die Mutter empfindet, geht, das ist dieses Stresshormon genauso wie auch Glücksgefühle, geht indirekt oder direkt in das Gehirn auch des kleinen Embryos, der noch gar nicht richtig ausgeprägt ist. Und das ist das Spannende, geht dann sozusagen bei der Geburt weiter, weil womöglich, wenn eine Vergewaltigung ist, die Mutter das gar nicht haben will.
Mhm.
Und das Baby nicht annimmt. Und dabei kann aber das Kleine da drinnen gar nichts dafür. Ja?
Ja.
Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, wenn jetzt angenommen, das war der Dr. Gerhard Roth, ein Dozent von mir, der hat das ganz fest erforscht. Trotzdem ist es möglich, im Kleinen, wenn das Kind jetzt so Schreckliches erlebt hat aus der Vergangenheit und dann zu richtige Leid kommt, dass sie das bereinigt, weil unser Gehirn ist plastisch. Also unser Gehirn ist veränderbar. Wir können uns permanent, also das Gehirn ist irrsinnig lernbereit, wenn es darauf ankommt, und kann sich das verändern. Das Blöde ist aber an dem Ganzen, meistens geht es dann nach der Geburt weiter, weil ja da niemand da ist, weil die Mutter nach wie vor Stress hat, was auch immer ist, das für Stress ist, oder wenn man die Kriege hernimmt. Und somit wird das dann verhärtet. Und dann darf man sich nicht wundern, dass dann, und zwar das ist nämlich genau das, wenn dieser Stressfaktor schon im Embryo drinnen ist, durch die Mutter ausgelöst, dann verhärtet der Hippocampus, das ist ganz tief drinnen, im Gehirn, also im limbischen System. Das ist, wenn man Zwiebel jetzt hernimmt, ist das in der Mitte drinnen sozusagen. Und wenn der verhärtet ist, verkrustet ist, da weiß man aus der Erfahrung heraus, dass dann Empathie fehlt. Das heißt, Das ist die Mauer, das ist die erste Mauer sozusagen. Ja. Und diese, wenn diese Empathie fällt und verhärtet wird im Gehirn, dann geht das weiter nach der Geburt und das wird nicht besser, sondern es wird immer härter. Und dann passiert es, dass diese Menschen überhaupt kein Gespür mehr haben. Und das sind dann jene Menschen, wenn wir Israel hernehmen, Gazastreifen, Syrien, Ukraine, wo es da aufwächst, was Furchtbares erlebt. Das heißt, der Mensch wird widerstandsfähig gegen äußere Umstände, weil sonst würde er es ja gar nicht ausholen. Und das sind jetzt die Dinge, sozusagen, da gilt es drauf zu schauen. Ich habe so einen Fall zum Beispiel jetzt gehabt vor kurzem mit einem Gespräch mit einem Pfarrer, wo es um die Abtreibungen, um das Ganze geht. Und das, was in Amerika wieder momentan ist, wo man sagt, die Frau darf nicht über einen eigenen Körper entscheiden, ist ein spannendes Thema aus ethischen, moralischen Gründen, weil das ist ein Leben. Und jetzt muss man einen Arzt einmal verstehen, da gibt es ja die Regeln bei einem Arzt, der muss entscheiden, wenn operiere oder wenn jetzt drei Leute da sind und wenn rettet zuerst. Und beim Arzt weiß man, der rettet den zuerst, wo die Chance am größten ist, dass man retten kann. Ja? Mhm. Und jetzt muss man überlegen, wenn eine Frau vergewaltigt wird und schwanger wird, ungewünscht schwanger wird, und dann sagt man, das muss trotzdem ausgetragen werden aufgrund vom göttlichen Willen, dann haben wir einen riesengroßen Irrtum in unserer Menschheit, weil somit wird die Frau diskriminiert. Und das Kind sozusagen ist wichtiger, als wie die Frau selber die Leben schafft. Und das sind so moralische Dinge, wo man sagt, da wird es höchste Eisenbahn, dass man jetzt über diesen Schatten einmal drüber steigt und sagt, okay, was ist wirklich jetzt da entscheidend vom Gehirn? Ja? Und nicht, dass man diese Menschen sozusagen bei der Verantwortung derartig unmündig macht. Und umgekehrt muss man auch dazu sagen, was ist, wenn der kleine Dirndl schwanger wird aus irgendeinem Grund? Und dann kann man auch nicht sagen, also ich hätte das nicht machen sollen oder was auch immer. Was ist, jetzt bin ich ein bisschen in der Theologie, gehe kurz rein und dann gehe ich schon wieder zurück. Dann hätte ja der Jesus sozusagen, was hätte denn der gesagt, wenn er die Liebe predigt? Ja? Okay? Damit, meiner Meinung nach, könnte man das wunderbar beantworten. Ja? Wo er gesagt hat, wer werfe den ersten Stein? Okay.
Okay, schauen wir, dass wir da wieder die Brücke schleimen, auch zurück zum Unternehmen. Was mir irrsinnig gefallen hat, was du zuerst gesagt hast, dass Unternehmen eigentlich eine Plattform sein sollte.
Könnte.
Oder könnte, ja. Also das ist so meine Vision. Ich sehe immer so die Unternehmen als Plattform für einen gemeinschaftlichen Lebenserfolg. Ja. Mhm. Trotzdem muss man sagen, haben ja die meisten Unternehmen eher den Fokus, das Unternehmen ist dazu da, um Geld zu verdienen.
Den Fokus haben auch wir nie aus den Augen verloren.
Aber ich habe da einen zusätzlichen Top, oder?
Jedes Unternehmen ist profitorientiert. Aber nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Mitarbeiter, was dort hin geht. Auch die Lieferanten, auch die Konsumenten. Das heißt, da Geld, da Ware, ich kriege was dafür. Ja, das ist völlig normal. Mhm. Das ist nicht schlecht. Es geht immer nur um das, wo hört der Profit auf. Ja? Und da haben wir jetzt nicht nur das Thema bei den Unternehmen, sondern da haben wir auch das Thema beim Konsumenten genauso. Wir erleben das immer wieder. Und jetzt weiß ich nicht ganz, was du die Frage gestellt.
Also, wie du das siehst, von der Sinn und Zweck des Unternehmens, ja, ist so in meiner Wahrnehmung wirklich so, wie viele Unternehmen haben gesagt, es gibt einen Zweck des Unternehmens und der ist, Geld zu verdienen. Oder ist der wirtschaftliche Erfolg ist die Grundlage der Existenz des Unternehmens. Geld brauchen wir alle, keine Frage. Aber es gibt dann darüber hinaus noch andere Dinge, die was einfach Geld alleinig macht ja keinen Sinn. Man will eigentlich mit dem Geld dahinter einen Sinn bedienen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass bei vielen Unternehmen dieser Sinn dahinter nicht beantwortet ist oder verloren gegangen ist oder wie auch immer.
Das kann man auch mit dem Gehirn beantworten. Das ist tief in unserer Evolution drinnen, dass wir etwas haben möchten für das, was wir tun und die Angst immer haben, dass wir es verlieren können. Das heißt, wir haben sozusagen ein sehr kurzfristiges Denken in uns drinnen, indem wir sagen, wir brauchen dieses Geld, damit wir jetzt existieren können. Und wir haben ja das Thema für uns Menschen, dass wir vielleicht nur 2-3 Monate in Wirklichkeit Viere schauen, wann überhaupt. Ja? Das heißt, wir sind sehr, sehr kurzfristig unterwegs. Ähnlich wie ein Hund, der was gefüttert wird, immer schon passiert, habe ich versehentlich irgendwo ein Fleisch, so ein Kilo Fleisch in der Kugel versehentlich liegen lassen und dann den Kühlschrank reingegeben. Und der Hund hat es einfach gefressen. Alles auf einmal. Aber warum? Der denkt sich, der Hund, wer weiß, wann ich wieder was kriege. Und dieses Denken haben wir in uns auch noch drinnen. Ganz tief. Da braucht es schon wieder Bewusstheit. Und das haben wir natürlich in der Wirtschaft ganz stark drinnen. Nehmen wir jetzt die Wirtschaftskrise her, wo Molly sagt, na, der Wirtschaftskrise, ja. Und das spannende Thema ist das, wenn heute die Mehrheit der Menschen sagen, wir haben eine Wirtschaftskrise, dann haben wir wirklich eine. Ja? Wenn nur 40% das sagen, haben wir vielleicht gar keine, obwohl die 40% vielleicht eine Wirtschaftskrise haben. Das heißt, was haben wir denn wirklich? Und da muss man sagen, wir neigen dazu, selbst Intelligenz schützt nicht vor Dummheit, dass wir das machen, was die anderen auch tun. Zum Beispiel auf der Börse, darum gehen die Kurse weltweit immer meistens gleichzeitig irgendwo auf oder morgen wieder oben. Aber wir rennen auch den Leuten nach, weil die machen das auch, der Nachbar macht es auch, ich mag es auch, Globerbier-Effekt. Obwohl wir intelligent sind. Da ist man draufgekommen, das war, glaube ich, heute einmal die kurze Frage im Sinne von Vernunft und Verstand und man müsste ja sagen, das ist ja sehr unvernünftig, ein Klopapier zu kaufen, nur weil die Leute sagen, es geht jetzt aus und alle kaufen es gleichzeitig. Ich kann mich erinnern, in die 70er Jahre hat es einmal diese Energiekrise gegeben. Da haben wir in der Schule gelernt, dass bis zum Jahr 2000 gibt es überhaupt kein Erdöl mehr auf der Welt. Ist weg. Deshalb war eine Energiekrise schon in den 1972 oder 1973, weiß ich nicht so genau, wo man mehr oder weniger einen Tag nicht mit dem Auto fahren sollte, damit wir genug Treibstoff haben. So habe ich das Kind verstanden. Und da hat es eine Zuckerkrise auch gegeben. Und mein Vater hat sich gedacht, bevor es keinen Zucker mehr gibt, kaufen wir einfach Würfelzucker. Das ist eingebunkert worden, enorme Mengen an Würfelzucker. Das haben aber alle anderen auch irgendwo gemacht. Auf einmal hat es geheißen in Österreich, es gibt nirgends einen Würfelzucker, weil es gibt keinen Zucker. Ja.
Die Zuckerkrise.
Nachher ist der Zucker sozusagen von den Insekten irgendwann über die Jahre gefressen worden, ja, weil man nicht gewusst hat, wohin damit. Ja. Mhm. Und damit wollte ich sagen, diese ganzen Krisen erzeugen Schwarmintelligenz, wo die Leute selber glauben, sie sind vernünftig und gescheit, aber sie sind halt doch nicht so vernünftig, obwohl sie intelligent sind. Und da gibt es einen tollen Spruch vom Einstein, das ist so ein Vorbild von mir, der hat in den 50er Jahren Folgendes gesagt. Der hat gesagt, ihr habt ein göttliches Geschenk bekommen, eure Intuition, eure Körperlichkeit, und ihr habt einen treuen Diener bekommen, euer Verstand. Also der Verstand ist der Diener und das Körperliche und das ist Intuition, das Emotion, das ist sozusagen der Chef, ja? Also der Diener. Ja? Und dann hat er voller Kritik Folgendes gesagt. Warum habt ihr das Geschenk vergessen und ehrt den Diener? Und genau das machen wir heute auch noch. Wir ehren den Diener, das heißt, das ist unser kognitive Intelligenz nennen sie das, unser IQ, wir sind alle wunderbar gescheit, einer gescheiter, einer noch gescheiter und vergessen ganz etwas Besonderes, dass wir Intuition haben, körperlich und dass wir eigentlich, das ist unser Unterbewusstsein, könnte man jetzt auch sagen, ja, das uns sozusagen in Wirklichkeit führt und glauben, wir wissen das und darum haben wir das Thema, dass wir unbewusst permanent gelenkt werden. Und glauben, das ist mit Vernunft und mit Verstand gemacht. Also Das ist das 1%, was ich vorher mal gesagt habe. 1% Bewusstheit, 99% unbewusst.
Was ich mir da jetzt außernehme, ist, um hier Entspannung zu schaffen. Also ich glaube, dieses eine ist doch die Stressebene, ne? Und ich brauche immer und immer diese Angst, zu wenig zu haben. Das, was dort wirklich wieder zu einer Entspannung führt, ist das Bewusstsein dieses Vertrauens, dieses Grundvertrauen in mich, in meine Fähigkeiten, in das Leben, in mein Unternehmen. Dass, okay, wenn wir dieses Vertrauensbewusstsein haben im Unternehmen, dass wir immer erfolgreich sein werden, dann werden wir die Realität erschaffen, dass wir immer erfolgreich sind.
Genau, und da ist etwas ganz was Wesentliches drinnen, und zwar Fehlerkultur. Und zwar haben wir das Thema, dass wir ja keinen Fehler machen wollen, alle miteinander. Ja. Und da liegt der Schlüssel drinnen. Weil selbst wenn ich Vertrauen habe, ja, muss ich vorher mal auch die Realität wahrnehmen und sagen, was heißt es jetzt, wenn jetzt was schief geht oder wenn ich mein Leben verliere oder was auch immer. Weil wir könnten ja nicht nur jetzt da in der Wirtschaft das Problem haben, dass wir Geld verlieren, wir könnten ja das Leben verlieren. Wir haben da einen Vertrauensgrundsatz gelernt beim Autofahren, dass wenn man einer entgegenfährt, dass man nicht reinfährt, oder? Konnte ja jeden Tag fertig sein, weil ich mit dem Auto fahre, es ist schon wieder einer da, der was mir reinfahren kann. Yeah. Also das heißt, wir lernen, mit dem umzugehen, mit diesem Vertrauen, und denken sie dann nachher nichts. Aber wir wollen keine Fehler machen. Und da gibt es so, also, für mich ist das ein bisschen lustig, sogar beschwinglich. Ich habe die Frage einmal gestellt, weil die ersten Zellen auf unserem Planeten, die Einzeller, die haben sich geteilt. Und da war die Frage, warum teilen sich Einzeller und warum gibt es Mutation? Mutation ist ein Fehler. Mhm. Ja? Und da hat der Max-Planck-Wissenschaftler Folgendes gesagt. 4 Millionen Mal teilt sich so ein Einzeller. Das sind absolute Kopien. Mehr noch als, wie wenn man eineiige Zwillinge hernimmt. Wirklich 100%ige Kopien. Aber nach 4 Millionen Mal gibt es einen Fehler. Und ich habe dann Frage gestellt, warum ist der Fehler? Sagt er, wenn der nicht gewesen war, der Fehler war mir jetzt immer nur die eine Zelle. Okay. Das heißt, wir brauchen die Fehler, wir sollten eigentlich die Fehler ehren, mhm, und einfach sagen, hey, super geil, jetzt haben wir wieder einen Fehler gemacht, was lernen wir? Und diese Fehlerkultur ist uns unbewusst, es ist uns abhanden gekommen, weil es uns nicht bewusst ist, weil es uns ärgert. Warum? Ist auch relativ simpel, weil wir einfach vorprogrammiert sind, weil wir bestimmte Erwartungen haben, und diese Erwartung muss erfüllt werden. Und wenn wir es nicht erfüllt haben, dann kommen unsere Enttäuschungsneuronen und die hauen uns einen richtigen Strick durch die Rechnung. Wir sind frustriert und angefressen. Mhm. Das würde bedeuten, wenn du in Urlaub fährst und du hast in Italien oder in Griechenland irgendwo ein schönes Hotel gebucht mit einem Swimmingpool hin und her, und dann fährst du dort hin und dann haben die keinen Swimmingpool, dass du einfach sagst, hey gut, was lernen wir draus? Und wie nützt man jetzt die Chance, dass wir das, was jetzt da ist, einfach so machen und trotzdem einen schönen Urlaub haben? Das ist das Spannende, und nicht, dass wir die ganze Zeit darüber nachdenken, warum, dass das scheiße ist. Mhm. Ich gebe da ein anderes Beispiel. Die Leute fahren auf Legnano in Urlaub und sitzen im Liegestuhl drinnen und reden die ganze Zeit von einem anderen Urlaub, dem was machen werden. Aber sie sind auch nicht im Urlaub, weil sie sind schon wieder in einem anderen Urlaub. Ja, das ist das Innehalten, sozusagen Bewusstheit, im Jetzt, ja, zu leben. Ja. Das wäre sozusagen das Spannende. Und dann Fehler sozusagen wirklich feiern und nicht frustriert sein.
Super, das war, glaube ich, jetzt ein ganz genialer Abschluss. Meine liebe Bianca, jetzt haben wir ganz zwei grandiose Folgen mit dem Anton aufnehmen dürfen. Was ist das, was du so mitnimmst?
Also aus der ersten Folge nehme ich ganz stark mit, dass in unserer Biologie eigentlich das Miteinander und das, die Zusammenarbeit ist. Und aus dieser Folge jetzt, dass wir Fehler feiern dürfen, weil nur aus den Fehlern entsteht auch was Neues und vielleicht was Grandioses Neues. Und uns gab es gar nicht ohne Fehler.
Super.
Ja, Dankeschön an euch beiden. Gell.
Vielen, vielen Dank.
Bianca und Josef. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht.
Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
Ja. Danke, es war echt großartig.
Danke für euer Ohr.
Dankeschön.
Du möchtest mit uns in Kontakt treten?
Deine Gedanken mit uns teilen?
Dann schick uns eine Mail an podcast@erfolgsfaktorvertrauen.jetzt.